wahrscheinlich ein relativ bedeutungsloses Plüschtier unter vielen. Also früher war das oft so, wenn wir sehr lange Autofahrten hatten mit meinen Eltern, in den Skiurlaub nach Österreich oder sonst wohin, und wir fingen an zu quengeln, dann haben wir oft an der Tankstelle irgendwie so ein wahrscheinlich doch recht billig gemachtes, zumindest Plüschtier, erquengelt. Und das ist wahrscheinlich eins davon. Man sieht auch, das ist jetzt nicht besonders hochwertig, ja, es hat auch schon viel mitgemacht. Das war ein bedeutungsloses unter vielen wahrscheinlich irgendwann, die wir so angesammelt haben. Aber das hat plötzlich eine ganz besondere Bedeutung erlangt, als mein Opa ins Spiel kam. Der hat diesem rosa Hund oder was auch immer das ist, erstens den Namen Knubbelnase verpasst und hat dann zweitens angefangen, sich Geschichten über dieses Tier auszudenken. Und immer wenn wir bei meinen Großeltern übernachtet haben, dann haben wir abends immer gebittet und gebettelt, dass er uns eine Knubbelnase-Geschichte erzählt. Und irgendwann hat meine Familie gesagt, diese Geschichten, die sind so genial, mein Opa hat die so mehr oder weniger improvisiert. Und mein Opa ist so ein richtiger Geschichtenerzähler. Ja, ihr kennt vielleicht so Leute, mein Opa, der ist aus Lettland und der kam dann irgendwann, also seine Familie kam dann irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Und dann hat er immer so ein paar russische oder lettische Spezialwörter so in seine Geschichten mitvermischt. Und meistens hat man gemerkt, er improvisiert die und landet irgendwo. Aber diese Geschichten waren so gut, dass meine Familie gesagt hat, schreib die mal auf, die sind so genial. Mein Bruder hat gesagt, irgendwann wird diese Knubbelnase noch berühmt werden. Und dann hat mein Opa ein Buch geschrieben mit den Geschichten von der Knubbelnase. Knubbelnase und sein Freund Triefauge. Triefauge ist übrigens kein reales Plüschtier, also diese Stelle wäre noch zu vergeben, wenn jemand von euch was Passendes hätte. Irgendwann landete dieses Tier in irgendwelchen Kisten, und als wir ausgemistet haben und meine Mutter gesagt hat, da sind tonnenweise Plüschtiere, mistet mal was davon aus, guckt die mal alle durch, was ihr noch behalten wollt und was nicht, kam mir sofort die Knubbelnase in den Sinn und dachte, die muss ich auf jeden Fall retten. Wo ist die? Und wir haben die gesucht und die war nicht dabei. Und dann ging die ganze Familiensuche los. Die ganze Familie war aufgebracht, wo ist die Knubbelnase hingekommen? Kann doch nicht sein, dass sie weg ist. Und irgendwann habe ich sie gefunden, weil ich sie schon an einem extra Ort aufbewahrt hatte. Und auch gestern, als ich meine Mutter gebeten habe, mir ein Foto zu schicken, die ist bei meinen Eltern in so einer Kiste drin, habe ich meiner Mutter gesagt, wo die ist, und habe gesagt, Mama, ich brauche für meine Predigt ein Foto von der Knubbelnase. Und dann hat sie gleich gesagt, oh, die Knubbelnase. Und dann haben wir bestimmt eine halbe Stunde drüber gesprochen und dann hat sie gefragt, wo das denn ist. Ich habe ihr beschrieben, irgendwo auf einer Kiste, da ganz oben. Auf der Kiste standen noch irgendwelche Modellautos, die sie nicht gesehen hat. Hat sie die Kiste rausgezogen, alles ist runtergefallen, alles ist kaputt gegangen. Also es hat einen hohen Preis gekostet. Aber das ist so ein Stück, ein Schatz meiner Kindheit, den ich so wiederentdeckt habe. Ja? Und früher war das für mich, war dieses Plüschtier für mich einfach eine ganz wertvolle Sache. Ich habe aber nicht so groß darüber nachgedacht, warum. Und heute sehe ich das in einem ganz anderen Licht irgendwie, weil die Geschichte mit meiner Familie zusammenhängt, weil die Geschichte mit meinem Opa zusammenhängt, der sich für uns das ausgedacht hat. Und ich das nie vergessen werde, die Art und Weise, wie er diese Geschichten erzählt. Das ist zwar nicht der Kern meines Predigtthemas, aber es ist wahrscheinlich die schönste Einleitung, die ich je hatte. Und um diese Schätze, die man manchmal wiederentdeckt, geht es mir, wenn es um diese Bibelstellen geht, die so bekannt sind. Ich nehme mir immer vor, ich predige mal was aus dem Alten Testament oder ich predige mal was aus einem biblischen Buch, was ich selber nicht so gut kenne und was vielleicht auch ihr nicht so gut kennt, dass man neue Dinge entdeckt. Und jetzt bin ich gerade in meiner stillen Zeit im Neuen Testament unterwegs und merke da ständig Dinge und neue Fragen, neue Blickwinkel, aus denen man die Geschichten betrachten kann. Und als ich letztes Jahr über den Sommer in Kalifornien im Praktikum war, da gab es auch eine Predigtreihe über das Lukas-Evangelium. Und letztes Mal, als ich gepredigt habe, waren wir auch im Lukas-Evangelium unterwegs. Und da sind mir einige Bibelstellen nochmal ganz neu wichtig geworden, mit ganz neuen Punkten auch, die ich für mich herausgehoben habe. Und eine Stelle und meine Fragen dazu möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Das ist, wie gesagt, im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Die Bibelstelle auch gleich hier vorne. Das ist die Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich kennt ihr die alle. Wahrscheinlich könnten wir auch alle ein bisschen was zu dieser Geschichte sagen. Ich habe das unter die Überschrift gestellt heute, was Christen nicht haben können. Und diese drei Punkte, die werde ich auch noch gleich ergänzen, was das ist. was Christen nicht haben können. Was mir ganz neu wichtig geworden ist aus dieser Stelle. Aber schauen wir zuerst mal in den Text rein. Lukas 22. Ich lese ab Vers 39. Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber seine Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es geschah, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ich finde, besonders bemerkenswert ist die Geschichte, wie Jesus hier betet. Und diese Geschichte passiert zwischen ganz bewegenden Momenten im Lukas-Evangelium. Ja? Vorher das Abendmahl, vorher die Ankündigung Jesu, dass er dieses Leid durchmachen wird, was ihm am Ende bevorstand. Er wusste davon. Und wenige Tage, eigentlich sogar nur wenige Stunden später, wird Jesus gekreuzigt. Kurz danach wird er entführt von einer Armee von Soldaten und wird gefangen genommen und wird gekreuzigt. Und das ist so eine Stelle der Ruhe irgendwie. Ich glaube auch, dass die Jünger, die hier einschlafen, wahrscheinlich fix und fertig gewesen sind. Von den Geschehnissen, die davor waren, von dieser ganzen Zeit, von allem, was davor passiert ist. Und jetzt kommt hier dieser kleine Einschub der Ruhe für Jesus im Gebet. Und was mir neu wichtig geworden ist in dieser Stelle, und da kommt man vielleicht gar nicht unbedingt mit dem ersten Gedanken drauf, ist die Hoffnungslosigkeit. Ich sage euch auch gleich welche. Aber damit habe ich das Thema heute überschrieben. Hoffnungslosigkeit, was Christen nicht haben können. Denn ich glaube tatsächlich, dass Christen, dass Gottes Kinder das nicht haben können. Das bezieht sich nicht auf alle Bereiche unseres jetzigen Lebens, aber lasst mich das genauer erklären. In den Evangelien lesen wir ja viel von dem, was Jesus getan hat. Und dann geht die Bibel auch noch weiter. Lukas hat auch noch die Apostelgeschichte geschrieben. Und danach gibt es einige Briefe noch im Neuen Testament, die nach Jesu Tod handeln. Ja? Also aus der Apostelgeschichte zum Beispiel können wir sehr, sehr gut herauslesen, dass Jesus auch nach seinem Tod noch mitten unter uns weilt. Ja? Dass er noch mitten unter uns ist, dass es eine große Relevanz hat. Und wir sehen, was Jesus getan hat, und oft wenden wir das auf uns an. Wir können Dinge lernen aus Jesu Leben für unser Leben und fragen uns oft, was hat Jesus getan, was würde Jesus tun? Und das ist eine ganz wichtige Frage für uns. Und ich glaube, an dieser Stelle im Lukas-Evangelium geht es noch viel mehr um die Frage oder um die Aussage von Dingen, von denen Jesus nicht will, dass wir sie tun. Dinge, die wir nicht nachahmen können oder sollen, die Jesus getan hat, damit wir sie nicht tun. Und das mit dieser Hoffnungslosigkeit auf diesen Bibelabschnitt bezogen, das würde ich gerne an vier Punkten, so an vier Fragen, würde ich mich da gerne entlanghangeln, würde euch da gerne mit hineinnehmen. Nämlich die Frage, was diese Situation für Jesus überhaupt bedeutet. Umso besser, wenn ihr alle die Geschichte schon gut kennt. Dann können wir uns auch viel besser Gedanken darüber machen. Was hat diese Situation für Jesus eigentlich bedeutet, dort im Garten Gethsemane und diese Art, wie er gebetet hat? Dann, wie hat Jesus darauf reagiert, auf das, was ihm da widerfährt? Was bedeutet diese Situation für uns? Ist ja immer unsere Frage, die wir haben. Ne? Und wie reagieren wir letztendlich darauf? Das Erste, was mir auffällt bei der Frage, was die Situation für Jesus bedeutet hat, was mir vorher nicht immer ganz so bewusst war, ist, dass es ja eigentlich zwei Gebete sind. Ja? Also das Gebet wird unterbrochen praktisch von dem Engel, der Jesus stärkt, bevor er sich erneut ins Gebet begibt. Wir lesen gleich die Stelle nochmal. Was mir deutlich wird in Vers 39, ist, dass Jesus aus Gewohnheit betet. Wir lesen hier nicht, dass er aus einem bestimmten Grund sich hinsetzt und betet, weil er etwas erbittet oder weil er eine ganz bestimmte Bedrängnis gerade erfährt, sondern wir lesen in Vers 39, und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Und wir lesen das in den ganzen Evangelien, wenn es um Jesu Leben geht, wenn es um sein Gebetsleben geht, ganz besonders im Lukas-Evangelium. Es wird immer wieder betont, wie wichtig für Jesus ein routiniertes Gebetsleben war. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Meistens ist er alleine auf den Berg gestiegen, ist alleine rausgefahren auf den See, hat sich von allen Leuten wegbegeben in eine Zweisamkeit zwischen ihm und dem Vater. Ja? In eine Beziehung, also in ein Gespräch zwischen dem Vater und ihm, in eine Ruhephase. Das wird mir hier sehr deutlich, in eine Ruhephase mit Gott. Und das hat er aus Routine, das hat er nach seiner Gewohnheit getan. Und ich fand dieses Gebet immer so ein bisschen merkwürdig, weil Jesus hier so sehr ringt, ja? Weil Jesus hier irgendwie nicht der starke Souveräne zu sein scheint. Er durchleidet Todesqualen, er ist verzweifelt, er ist nicht so irgendwie, er kommt uns nicht so rüber wie der starke Märtyrer, den wir vielleicht hier erwarten würden. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum ist Jesus eigentlich so verzweifelt vor dem, was ihm bevorsteht, wenn er doch Gott ist? Und wenn ich andere Märtyrer auch betrachte, von denen das gar nicht so deutlich wird, dass sie so sehr gebetet haben, dass ihnen das nicht widerfährt, dieser Märtyrertod. Und ich glaube, wir finden im Lukas-Evangelium Hinweise darauf, an dieser Stelle Hinweise darauf, dass es gar nicht nur um Jesu Todesangst geht, dass er jetzt einfach Angst hatte vor dem Tod und deshalb so verzweifelt ist. Ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Hinweise im Lukas-Evangelium. Das erste ist eben das Gebet selbst. Jesus betet aus Gewohnheit und nicht in erster Linie, zuerst mal nicht, weil er Angst hat vor dem Tod, glaube ich, sondern weil er aus Gewohnheit sich hinsetzt, um zu beten. Sicher hat er das im Hinterkopf, dass ihm das bevorsteht. Er bringt es ja auch konkret im Gebet vor sich. Aber er betet, weil er ein Gebetsleben hat, weil er diese Stärke durch das Gebet braucht. Jesus sucht seine Ruhe mit Gott. Er sucht das Auftanken. Ja? Er sucht das Erfrischende. Er sucht die Zeit mit Gott, damit er gerüstet wird. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen von einem Pfarrer namens Desmond Tutu. Vielleicht kennt ihr den, es ist ein sehr bekannter Mann, ist ein anglikanischer, südafrikanischer Bischof. Ja, und schon mal vorweg, viele Sachen hat er gemacht, die ich ein bisschen zweifelhaft finde, und ich stimme auch nicht mit all seinen theologischen Überzeugungen unbedingt überein, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Dieser Bischof hat sehr, 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 sehr viele wohltätige Dinge unterstützt und ins Leben gerufen, in der Anti-Apartheid-Bewegung und in ganz, 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 ganz vielen Bewegungen später, wo es um Unterdrückung ging, wo es um Hilfe ging. Und er war ständig unterwegs bei irgendwelchen wohltätigen Organisationen, bei irgendwelchen wohltätigen Veranstaltungen, die alle kein Geld bringen, und hat sein ganzes Leben dem gewidmet. Und irgendwann wurde er in einem Interview von einem jungen Mann gefragt: Herr Tutu, haben Sie eigentlich noch Zeit für persönliches Gebet, wenn Sie so viel unterwegs sind, auf so viel Benefizveranstaltungen, auf so vielen wohltätigen Veranstaltungen, wo Sie die Leitung haben, die unter Ihrer Schirmherrschaft stehen? Wenn Sie da schon so viel mit Gott und mit dem ganzen Wohltätigkeitszeug zu tun haben, haben Sie denn noch Zeit für persönliches Gebet mit Gott? Und dann hat er geantwortet: Junger Mann, was glauben Sie denn, aus welcher Kraft wir das alles hier tun? Was glauben Sie denn, warum wir das überhaupt machen können, all das? Das geht nur durch Gebet, das geht nur durch persönliche Gebetszeit, in der wir auftanken können. Und ich glaube, das hat sich Jesus auch ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Ja? Also diese persönliche Gebetszeit, aus der wir auftanken, in der wir Kraft bekommen, die ist ganz wichtig, und die ist nicht nur für uns als Menschen wichtig, die war auch für Jesus als sterblichen Menschen enorm wichtig. Jesus sucht diese Ruhe und er bekommt auch Kraft. Wir lesen dann weiter, er unterbricht sein Gebet und ein Engel erscheint und stärkt ihn. Das passiert in dieser Ruhe, die sich Jesus nimmt. Was ich sehr interessant finde, es kommt das zweite Gebet und es scheint, als hätte Jesus noch mehr Angst und betet noch persönlicher. Ja, wir lesen von Schweißtropfen auf seiner Stirn. Die wurden wie Blutstropfen. Er geriet in Todesangst. Das griechische Wort, was hier steht, ist Agonia. Das bedeutet so viel wie großer Schmerz, Todesangst, Höllenqual, Seelenangst. Ich glaube, Seelenangst trifft es vielleicht am besten, könnte ich mir vorstellen. Also es ist eine unvorstellbare Qual, eine unvorstellbare Angst. Und dieses Wort Agonia, das kommt im ganzen Neuen Testament nur einmal vor, nur an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das hat einen ganz starkes Gewicht, einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn wir das jetzt vergleichen, Jesu Gebet und seine Verzweiflung mit Geschichten, die wir vielleicht von anderen Märtyrern kennen, auch aus der Bibel, scheint es so, als ob zumindest oberflächlich diese anderen Märtyrer teilweise gar nicht das durchgemacht haben. Es scheint uns nicht mehr so. Denk mal an Stephanus, wie mutig er sich hat steinigen lassen. Ja? Es steht in Apostelgeschichte 7 und 8, da könnt ihr das nachlesen, er ist praktisch eingeschlafen in den Tod. Das ist vielleicht ein Euphemismus, das ist vielleicht ein bisschen beschönigend geschrieben. Sicherlich hat er Angst und Schmerzen gehabt, aber wir lesen so von diesen Märtyrern, die sich bewusst waren, was sie tun und bereit waren, irgendwie für Gott zu sterben und nicht gesagt haben, Gott, bitte verschone mich davor. Es gibt einen Mann aus der Kirchengeschichte, Polycarp heißt er, der wurde gefangen genommen und dazu gezwungen, seinen Glauben zu verleugnen, seinen christlichen Glauben zu verleugnen. Das hat er nicht getan. Dann wurde ein Termin zur Hinrichtung festgesetzt. Und dann hat er noch seinen Hinrichtern unterwegs gesagt, können wir vorher vielleicht noch einen Termin ausmachen, dass ich euch von meinem Glauben erzählen kann? Es scheint ihn gar nicht so sehr darum gegangen zu sein, es irgendwie zu verhindern, dass er jetzt hingerichtet wird. Übrigens Polycarp, ich finde es immer sehr interessant mit diesen Namensbedeutungen. Der Name Polycarp bedeutet der viel Fruchtbringende. Ist das nicht ein toller Name? Ist das nicht eine schöne Bedeutung, der viel Fruchtbringende? Also die jungen Pärchen unter euch, die demnächst Nachwuchs erwarten oder das planen. Wenn ihr noch einen jungen Namen sucht, Polycarp, das wäre doch was. Ne? Stephanus haben wir hier ja auch schon zum Beispiel. Also der nächste Junge, der hier geboren wird, wisst ihr Bescheid. Ne? Der viel Fruchtbringende. Und Jesus erscheint mir hier irgendwie so anders. Ich würde erwarten, wenn Jesus jetzt betet, Gott gibt mir Kraft, der Engel kommt und gibt ihm Kraft, dass er jetzt aufsteht, voller Mut und seiner Kreuzigung entgegengeht. Und er ist voller Mut seiner Kreuzigung entgegengegangen, aber er steht hier nicht gestärkt auf dem Gebet und sagt, ja, ich möchte dafür sterben. Eigentlich sagt er, Gott, ich möchte das nicht. Wenn es irgendwie geht, ich will das nicht. Was Jesus hier sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe das oft so verstanden, dieser Kelch ist so einfach die Summe von dem, was uns im Leben widerfährt. Also das, was Jesus jetzt bevorsteht, das ist irgendwie in diesem Kelch und Jesus möchte diesen Kelch nicht trinken. Aber das hat eigentlich auch eine viel, viel schwerwiegendere Bedeutung, das Wort. Das ist so ein typisches eine typische Veranschaulichung aus dem Alten Testament. Und wenn ihr mal schaut im Psalm 75, ich schlage das mal kurz auf, habe ich das hier? Ja, komme ich gleich dazu. Im Psalm 75, ich lese mal ab Vers 9, da ist genau von diesem Kelch die Rede, wie an vielen alttestamentlichen Stellen übrigens auch. Da heißt es, denn der Herr hat einen Becher in der Hand, mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schlürfen. Viele Übersetzungen übersetzen hier anstatt starkem Wein auch vergifteten Wein. Ja, und dass sie sogar die Hefe schlürfen müssen, das ist nichts Schönes. Also dieser starke Wein heißt, es ist nicht gut für die Menschen. Und hier steht, diesen Kelch müssen die Gottlosen auf Erden trinken. Überlegt euch das mal. Jesus soll diesen Kelch trinken und das heißt, die Gottlosen auf Erden sollen diesen Kelch trinken. Es kann ja gar nicht sein, dass Jesus der Gottlose ist, der diesen Kelch trinken muss. Aber genau dieses Bild wird hier in Lukas auch verwendet von dem Kelch und der beinhaltet praktisch Gottes Zorn. Ja? Das ist praktisch das Gift, was Gott denen gibt, die gottlos sind, was Gott dem Bösen sozusagen gibt. Es wird auch oft für den Kelch, der Kelch wird oft auf Gottes Zorn bezogen. Ja? Für den Kelch wird oft die Wörter Gottes Zorn verwendet. Das ist Gottes Zorn, der sich da ergießt, den er denen gibt, die gottlos sind. Und Gott muss zornig sein gegen das Böse, ja? Weil das Böse nicht bei Gott sein kann. Gott muss das Böse vergiften. Und wie ironisch, die einzige Person auf Erden, die diesen Kelch nicht verdient hat, weil sie nichts Böses und ganz und gar nichts Gottloses in sich hat, genau diese Person kriegt ihn jetzt. Ich glaube, Jesus hat hier in die Hoffnungslosigkeit geblickt. Ja, in diese Hoffnungslosigkeit, weil er wusste, es muss passieren, aber eigentlich will ich das nicht. Jesus erleidet wirklich Angst und Qual, denkt an dieses Wort Agonia, Seelenqualen. Er blickt wirklich dieser Hoffnungslosigkeit entgegen und er weiß, es gibt daraus kein Entrinnen. Ich glaube auch, dass Jesus Gottes Zorn hier kommen sieht. Wenn der Kelch Gottes Zorn bedeutet, dann sieht Jesus hier nicht gerade das Bild des gütigen Vaters, der ihn in seine Arme nimmt und tröstet und sagt, ich mache das für dich oder ich verschone dich davor. Das ist hier nicht so die Begegnung, von der wir lesen. Es ist immer noch sein Vater, ja. Und kein schlechter Vater, kein böser Vater. Aber Jesus sieht hier wirklich Gottes Zorn kommen. Er sieht wirklich das Schlimme auf sich selber zukommen. Den Kelch voller Gift. Jesus blickt hier der Hoffnungslosigkeit entgegen. Ich glaube nicht seiner eigenen, sondern unserer. Gott blickt der Hoffnungslosigkeit entgegen, die eigentlich wir haben, weil wir sind die Gottlosen. Wir sind die Gottlosen, diesen vergifteten Kelch eigentlich zu trinken gibt, wie es in Psalm 75 steht. Eigentlich müssten wir den alle trinken und komplett leer schlürfen. Aber Jesus blickt hier in unsere Hoffnungslosigkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, Jesus hat nicht in dem Moment der Bedrängnis erst gebetet. Das machen wir ja oft. Ja, oft, wenn es uns besonders schlecht geht oder wenn wir sehr im Bedrängnis sind, dann gehen wir ins Gebet und bitten Gott, dass er uns beisteht. Aber Jesus hat aus Routine gebetet und wurde über lange Zeit auf dieses Leid vorbereitet. Durch die vielen Stärkungen, durch die vielen Ruhezeiten mit Gott wurde er vorbereitet auf dieses Leid. Und wir alle kennen Leid. Vielleicht nicht in dieser Form, wie es Jesus durchmachen musste, aber wir alle kennen das. Und wir alle sollten so ins Gebet gehen wie Jesus, denke ich. Jesus betet mit radikaler, emotionaler Ehrlichkeit. Zu dieser Frage, wie hat Jesus darauf reagiert? Das macht er in dieser Situation im Garten Gethsemane. Also er hat sich über lange Zeit auf dieses Leid vorbereitet, durch seine vielen Gebete, durch diese Gebetsroutine. Wenn wir das auch machen, sind wir auch besser gerüstet für das, was auf uns zukommt. Und Jesus betet hier mit emotionaler Ehrlichkeit, mit radikaler emotionaler Ehrlichkeit. Wie oft geht es uns vielleicht ähnlich, dass wir keinen Ausweg sehen und wir beten so mit Floskeln, ja, weil wir uns kaum trauen, Gott das an den Kopf zu werfen, wie wir eigentlich fühlen. Wir beten mit irgendwelchen Floskeln, von denen wir uns vielleicht wünschen würden, dass es so wahr ist, also dass wir uns wirklich so fühlen und das so ausdrücken könnten, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht wahr. Wie wäre es, wenn wir das beten, was wir wirklich meinen? Da ist hier Jesus, glaube ich, ein großes Vorbild. Wir machen im Moment mit ein paar Leuten aus der Jugend, haben wir so eine Live-Group, da treffen wir uns in so einer Art Hauskreis und denken über Jüngerschaft, über wahre Nachfolge im Alltag nach. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was heißt das eigentlich, was heißt Lobpreis eigentlich bei der Nachfolge? Was heißt es eigentlich, Gott anzubeten? Und da kamen wir an den Punkt, wir gehen oft ins Gebet, aber so oft beten wir nicht mit Freuden. Und dann stimmt doch irgendwas nicht. So oft beten wir nicht mit Freuden, aber wir sollten doch mit Freuden beten. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Wo steht das? Jesus betet hier ganz sicher nicht mit Freuden. Er kommt zum Vater, ja, aber er betet hier nicht mit Freuden. Also wenn wir das lesen, das ist alles andere als Freude. Jesus betet mit emotionaler Ehrlichkeit. Er sagt, Vater, ich will das nicht, was du mir da gibst. Ich will das nicht. Ich weiß, es muss geschehen, aber ich will das nicht. Und ich glaube, wenn wir in unserem Frust, in unserem Zorn, in unserer Enttäuschung, vielleicht sogar in unserer Unzufriedenheit über Gottes Weg mit uns. Wenn wir in diesen Situationen nicht wirklich ehrlich beten können und Gott wirklich knallhart sagen, wie es uns geht, dann, glaube ich, können wir eigentlich gar nicht ehrlich beten. Und wenn wir Worship nur betreiben, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude daran spüren, das ist ja oft das, was wir so unter Worship verstehen. Wir singen Gott zur Ehre, weil wir so erfüllt sind davon, weil wir uns so freuen. Ich glaube, wenn wir Worship, also Lobpreis, Anbetung nur dann betreiben, dann betrifft das vielleicht, was, ein Achtel von unserem Leben vielleicht ungefähr, je nachdem, wie es dir so geht, wie viel Leid du erfahren musstest, aber das betrifft doch nicht die ganzen Bereiche unseres Lebens. Wenn es nur darum ginge, Worship zu betreiben, weil wir gerade erfüllt sind von Gott und weil uns gerade danach ist, weil wir die Freude daran gerade empfinden, also Gott weiß sehr genau, dass ich das morgens um 6 nicht so gut kann, aber manchmal muss ich das. 3 Jahre Bibelschule, du hast morgens um 6 deinen Raum für stille Zeit, danach geht's Frühstück, danach fängt Unterricht an, du hast sonst nicht viel, du machst es in dieser Zeit und ich habe gehört, es soll sowas geben wie Morgenmenschen. Ich zweifle immer wieder an der tatsächlichen Existenz, aber es soll sowas geben. Ich bin aber keiner davon. Und also für die mich vielleicht nicht so gut kennen, morgens um 6 kann ich normalerweise noch nicht mal selbst entscheiden, ob ich durch Mund oder Nase atme. Gott weiß, wie es mir dann geht, in die stille Zeit zu gehen oder jetzt Lobpreis zu beginnen. Also das ist nicht so, dass ich übersprudel vor Freude daran und gar nicht anders kann, als zu Gott rauszuschreien. Das ist nicht so. Aber auch Jesus hat dieser Moment des Gebets mit Sicherheit keinen Spaß gemacht. Er hat mit Sicherheit keine Freude daran empfunden. Und er sagt, ja, aber Vater, dein Wille soll geschehen. Und das beten wir auch oft. Ne? Wir legen Gott unsere Wünsche offenbar und sagen, Vater, ich wünsche mir das so sehr, dass du mir das gibst oder dass du mich davor bewahrst, aber es soll dein Wille geschehen. Und das ist ein sehr gutes Gebet. Aber wie oft meinen wir das wirklich? Und wir beten das oft, Gott, dein Wille soll geschehen, aber wir wünschen uns das oft nicht. Und ich habe mich gefragt, müssen wir das überhaupt? Wichtig ist, dass wir es beten und dass wir es wirklich meinen, Vater, dein Wille soll geschehen, aber das heißt nicht, dass wir uns wünschen, dass das, was Gott für uns vorgesehen hat, eintritt. Das ist nicht immer schön. Und das heißt im Vaterunser, in dem Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, das heißt, dein Wille geschehe. Es heißt nicht, ich würde mich so sehr freuen, wenn dein Wille geschieht. Jesus hat hier gesagt, ich will das nicht, dass das passiert. Bitte lass es nicht geschehen, wenn es irgendwie geht. Aber dein Wille soll geschehen. Das zu beten und Gottes Weg dann zu erkennen, heißt manchmal, meiner Erfahrung nach auch öfter mal, dass wir unsere eigenen Träume eben begraben und dass wir nicht so gut klarkommen mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat und dass wir uns lange Zeit nicht darüber freuen. Aber Gott ist trotzdem gut und auch das wird hier im Gebet von Jesus deutlich. Ja, Jesus zweifelt nicht daran, dass Gott trotzdem uneingeschränkt gut ist. Dein Wille soll trotzdem geschehen und Jesus vertraut darauf, dass es dann das Richtige ist. Auch wenn er das nicht möchte. Gott ist trotzdem gut und ich kann dir versprechen heute Morgen, dass ich gebe dir wirklich mein Versprechen darauf, das, was Gott für dich vorgesehen hat und der Weg, den Gott für dich auserdacht hat, ist auf jeden Fall besser als das, was du dir selber wünschst. Vielleicht merkst du das aber zu deinen ganzen Lebzeiten nicht unbedingt oder du merkst es jetzt gerade nicht. Das heißt nicht, dass der Weg für dich angenehmer ist oder dass du dich darüber freust, aber ich verspreche dir, der Weg, den Gott mit dir geht, ist in jedem Fall besser als das, was du vielleicht dafür aufgeben musst. Warum musste Jesus das jetzt tun? Was hat das mit unserer Hoffnungslosigkeit zu tun? Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat in unsere Hoffnungslosigkeit geblickt hier, nicht in seine eigene. Was hat das mit unserer Hoffnungslosigkeit zu tun? Dieser Kelch, von dem hier die Rede ist, nenn es Gottes Zorn oder nenn es dieses Gift, nenn es das, was Jesus hier ertragen muss, was er gleich nach dieser Geschichte ertragen muss. Dieser Kelch richtet sich nicht gegen Jesus im Ursprung, sondern eigentlich gegen unsere Sünde. ist nicht so, dass Jesus diesen Kelch trinken muss, weil es um ihn geht, ja? Sondern dieser Kelch ist eigentlich für unsere Sünde bestimmt. Das ist das Gift gegen unsere Sünde. Warum musste Jesus das jetzt tun? Es gibt eine richtig, richtig tolle Stelle dazu in Jesaja. Das ist Altes Testament, kommt doch noch zur Sprache heute. Und es ist Prophetie im Alten Testament über Jesus. Und die Stelle möchte ich euch vorlesen, die hat es wirklich in sich. Jesaja 53, jetzt muss ich gerade gucken, ab welchem Vers. Ab Vers 4. Irgendjemand hat es geflüstert, sehr gut. Nicht schlecht. Ab Vers 4 lese ich. Für wahr. Es geht hier um die Prophetie über Jesus, ja, im Alten Testament. Das heißt hier, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Lesen wir das nochmal. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, der zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Also, Gott wirft die Last unserer aller Sünde auf Jesus. Ja? Das ist eine so gewaltige Stelle. Und Leute, sowas steht im Alten Testament in Jesaja. Also, wenn ihr jetzt die Bibel nicht spannend findet, dann weiß ich auch nicht. Das ist so gewaltig. Und das erklärt uns hier ganz genau, praktisch im Voraus schon, bevor das im Garten Gethsemane überhaupt passiert, bevor die Kreuzigung überhaupt passiert, erklärt uns dieser Text schon, warum Jesus das machen musste. Was die Situation für uns bedeutet. Jesus hat unseren Kelch auf sich genommen, weil nur er das konnte. Er ist nämlich der Einzige, der diesen Kelch nicht verdient hat. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst, das, was hier in Jesaja steht, dass er für uns diesen Giftkelch getrunken hat. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst und dir vielleicht denkst, naja, aber ich bin ja eigentlich ganz okay. Ich bin bestimmt ein ganzes Stück unter dem Durchschnitt des Bösen in dieser Welt. Wenn ich mir so andere Menschen anschaue, andere Nationen, ich bin eigentlich doch ganz in Ordnung, ganz akzeptabel. Ja, das mag vielleicht sein, aber Jesus möchte viel, viel mehr aus dir machen als ganz okay oder akzeptabel. Jesus möchte dich zu jemandem machen, der keine Hoffnungslosigkeit mehr haben kann. Der sagen kann, das ist etwas, was ich als Christ nicht haben kann. Das möchte Jesus uns geben. Jemand, der keine Hoffnungslosigkeit haben kann. Er blickt hier in die Hoffnungslosigkeit, in unsere, und hat uns damit unsere Hoffnungslosigkeit genommen. Das ist das, was er jedem von uns anbietet. Das ist das, was er dir heute Morgen anbietet. Wenn du das noch nie gehört hast, dann sprich heute jemanden an. Was heißt das? Wie kann ich dieses Geschenk annehmen? Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Na, wahrscheinlich kennt das alle. Ich liebe dieses Sprichwort, weil das auf uns Christen überhaupt nicht zutrifft. Genau deshalb. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das kannst du auf alle Bereiche deines Lebens irgendwie anwenden, aber auf uns Christen, auf unsere letztendliche Hoffnung, trifft das nicht zu, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Du stell dir mal eine Situation aus deinem Leben vor, wo du auf etwas gehofft hast. Und ich lese euch mal die Definition von Hoffnung vor, von Wikipedia, also aus dem Lexikon, wie Hoffnung, das Wort Hoffnung definiert ist eigentlich. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne, Achtung, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das heißt Hoffnung eigentlich. Ja? Und denkt mal an etwas, was ihr euch im Leben sehr gewünscht habt, wo ihr aber nicht wusstet, ob ihr es kriegt. Verliebt sein ist so ein super Beispiel. Ne? Die meisten von euch werden es schon erfahren haben, vielleicht erinnert ihr euch, ich drehe mich da mal Richtung Jugend, das ist mehr meine Zielgruppe gerade. So. Fast nur Jungs heute, aber bestimmt ist jemand von denen verliebt gerade. Ja? Bestimmt. Wenn ihr auf etwas hofft und ihr wisst noch nicht, ob ihr das bekommt, ja, diejenigen, die jetzt schon zusammen sind, die grinsen gerade ganz breit, aber diejenigen, die sich das vielleicht noch wünschen und ihr wisst nicht, ob es eintrifft, ihr habt diese Hoffnung so lange, bis irgendwann klar wird, okay, jetzt ist es vorbei, es trifft nicht ein, es hat sich nicht erfüllt. So lange könnt ihr die Hoffnung haben, aber irgendwann stellt ihr fest, und das gibt es in ganz vielen anderen Dingen im Leben auch, okay, nein, das ist nicht für mich dran. Und so ist es nicht mit der Hoffnung, die wir in Christus haben. Diese Definition trifft darauf nicht zu, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Weil die Hoffnung in Christus am Ende unseres Lebens, die ewige Erlösung aus all unserem Leid, die ewige Erlösung aus all unserem Leid, diese Hoffnung erfüllt sich ganz gewiss. Die Hoffnung stirbt zuletzt, kannst du hier nicht anwenden, weil die Hoffnung stirbt gar nicht. Du könntest sagen, die Hoffnung erfüllt sich zuletzt. Weil du wirst nicht im Leben immer von dieser Hoffnung hellauf begeistert sein, immer mit Freude erfüllt sein. Du wirst merken, boah, also gerade habe ich ganz schön zum Kämpfen im Leben und du hoffst nicht, ja, irgendwann wird es mir vielleicht besser gehen, sondern du lebst aus dieser Hoffnung, du lebst mit der Gewissheit, die Hoffnung erfüllt sich zuletzt, nicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Leben wir wirklich aus dieser Hoffnung? Das ist auch eine Frage, die ich jedem von euch stellen möchte. Diese ewige Hoffnung heißt nicht nur, dass wir hoffen, dass wir wissen, okay, am Ende irgendwann, wenn ich sterbe, dann wird alles gut. Dann wird es mir besser gehen. Irgendwann kommt das, irgendwann erfüllt sich das. Ja, das stimmt, aber wir leben auch jetzt schon von dieser Hoffnung. Diese Hoffnung ist das, was uns jetzt leben lässt als Christen. Ja? Frag dich mal, ob du wirklich aus dieser Hoffnung lebst oder ob du so durchs Leben gehst und weißt, ja, irgendwo im Hinterkopf ist die. Ich weiß ja, okay, egal wie schlimm es kommt, am Ende aller Tage wird alles gut. Lebst du nur so mit dieser Hoffnung oder lebst du wirklich in dieser Hoffnung? Gehst du wirklich ins Gebet, schaffst du dir deine Ruhephasen mit Gott? Ich glaube, wir alle, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, ich bin ja eigentlich ganz okay, so schlimm bin ich nicht, wir alle haben diese Kapazität in unserem Herzen, dass wir so schlimm sein könnten. Wer weiß, wie du drauf wärst, wenn du in Nordkorea unter diesem Regime groß geworden wärst. Ob du dann noch ganz okay wärst. Da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Adolf Eichmann ist auch ein sehr bekannter Name, war ein ganz, 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 ganz großer Befehlshaber im Dritten Reich, hat ein großes KZ beaufsichtigt oder mehrere sogar, war mitbeteiligt an der Ermordung von wahrscheinlich 6 Millionen Menschen ungefähr. Und er hat auch selber geschrieben, dass er diese nationalsozialistischen Führer vergöttert hat eigentlich. Und es gab dann den Prozess in Israel, wurde gefangen genommen, nach Israel zum Prozess gebracht. Und dort waren ganz wichtige Aussagen, die Aussagen von den Überlebenden, von denen, die den Holocaust überlebt hatten. Und es ging ziemlich lang, dieser Prozess. Und einer dieser Überlebenden hatte während des Holocaust seine gesamte Familie verloren, durch diesen nationalsozialistischen Führer. Er hat seine ganze Familie ermorden lassen und hat ihm das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Dieser Mann selber hat aber überlebt und er sollte aussagen gegen diesen Befehlshaber bei den Prozessen. Er wurde in den Prozesssaal geführt und als er ihn sah, ist er sofort in Tränen ausgebrochen, ist zusammengebrochen auf den Boden. Er war fix und fertig und er ist so zusammengebrochen, dass er an diesem Tag nicht mal seine Aussage machen konnte in dem Prozess. Sie mussten ihn wieder raustragen und später wurde er gefragt, was ist da passiert, als du sein Gesicht gesehen hast? Was ist passiert, als du in den Saal kamst? Hast du deine Familie vor dir gesehen, für die er verantwortlich ist, dass sie gestorben sind? Hast du vor dir gesehen, hast du dich an dieses ganze Leid erinnert, was er dir zugefügt hat, an das Leben, was er dir genommen hat? Und er hat gesagt, nein, 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 ich bin reingekommen, ich habe in seine Augen geguckt und mir ist plötzlich klar geworden, ich bin eigentlich nicht besser als er. Ich bin eigentlich genauso eine Person. Wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, wenn ich woanders hineingeboren worden wäre, wenn ich in seinen Schuhen gesteckt hätte damals, hätte ich vielleicht genau das Gleiche oder etwas Ähnliches getan. Und das meine ich, diese Erkenntnis. Ist das nicht eine krasse Aussage? Er hat es nicht getan, aber er hat gemerkt, in meinem Herzen hätte ich die Kapazität dafür. Ich könnte so sein. Und das alleine trennt uns auch von Gott. Ja? Das alleine reicht schon aus, dass wir eigentlich diesen Kelch trinken müssten. Eins wollte ich dazu noch sagen, noch eine schöne Veranschaulichung. Gethsemane, der Garten Gethsemane. Ne? Ich finde es immer schön, wenn man so Wortbedeutungen auch hat. Das kommt eigentlich aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Ölpresse. Und das ist auch so ein schönes Beispiel, glaube ich, für das, was Jesus hier durchmacht. Ölpresse, ihr seht das mal so ungefähr auf dem Bild, wie das vielleicht ungefähr damals aussah. Also da sind diese Oliven drin in diesem Stein und werden zerquetscht, werden zermahlen, werden wirklich zerdrückt auf die härteste Art und Weise, damit das Gute rauskommt, das kostbare Öl, für die Menschen, für die, die es letztendlich genießen wollen. Ja? Ich glaube, das ist genau das, was Jesus hier durchmacht. Und es ist so cool, dass er im Garten Gethsemane ist mit dieser Namensbedeutung. Und stellt euch das mal vor, Jesus ist hier wirklich in dieser Olivenpresse. Ja? Er wird hier zermahlen, er nimmt das auf sich, damit wir das gute Öl daraus haben können, damit wir diesen Profit daraus haben können. Unsere Reaktion darauf, jetzt wissen wir, was es für uns bedeutet, ja? Es ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Ich würde dich auf jeden Fall ermutigen, die Beziehung mit Jesus anzunehmen. Das hast du vielleicht schon getan, vielleicht aber auch nicht. Die Beziehung mit Jesus annehmen und die Hoffnungslosigkeit aufgeben. Und das bedeutet auch Glaube für mich. Wenn du dich fragst heute Morgen, was heißt Glauben eigentlich? Heißt das einfach zu glauben, dass Gott existiert, dass irgendwo jemand ist, der alles lenkt? Irgendjemand ist, dem ich mich anvertrauen kann? Ich glaube, Glaube heißt wirklich, die Hoffnungslosigkeit aufzugeben und wirklich sich sicher zu sein, ich kann keine Hoffnungslosigkeit mehr haben, weil ich eine Beziehung mit Jesus habe. Ja? Und er hat das alles getan. Er war in dieser Olivenpresse sozusagen. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann frag heute jemanden, sprich heute jemand hier an. Und was ich auch glaube, was unsere Reaktion sein muss, ist, das weiterzusagen, diese gute Nachricht weiterzugeben. Wir hatten am Freitag einen Männerabend mit der Jugend und David Winkelhage, unser Gastredner, der hat den Satz gesagt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, Mission ist keine Option. Für keinen von uns Christen. Mission ist keine Option. Es ist nicht die Frage, habe ich was mit Mission zu tun? Ist es das, was ich machen soll oder machen das andere Christen? Es ist keine Option. Mission ist keine Option. Mission ist ein Auftrag, den wir als Christen ganz, ganz klar alle haben. Ganz klar alle haben. Das sieht unterschiedlich aus. Ja? In welchen Bereichen, in welchen Lebenssituationen du dieser Aufforderung nachkommst. Aber Mission ist keine Option. Mir ist das sehr in Erinnerung geblieben von Freitag. Das fand ich einen guten Satz. Und genau das müssen wir tun. Wir müssen diese Nachricht weitergeben. Stellt euch vor, ihr empfangt dieses gute Öl, für das Jesus quasi zermalmt wurde, dieses gute Olivenöl. Ich persönlich kann das so gut nachvollziehen, weil ich wusste immer, dass Oliven was Himmlisches sein müssen. Und stellt euch vor, ihr bekommt dieses gute Öl und ihr teilt es mit jemandem. Ja? Und ich versuche mich, seitdem ich weiß, was Gethsemane heißt, versuche ich mich immer daran zu erinnern, wenn ich Oliven esse, und glaub mir, das kommt extrem häufig vor, dann denke ich immer daran, was das heißt und wie schön es ist, so etwas Gutes mit jemandem zu teilen. Und wir müssen diese gute Nachricht weitersagen. Warum? Weil kein anderer das machen kann. Wer soll das tun außer uns? Nur wir, die das selber erlebt haben, die wirklich wissen, wie gut das ist, die dieses Öl probiert haben, nur wir können weitergeben, dass es wirklich so gut ist. Und wenn du wissen möchtest, wie, einen Vers möchte ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, bevor ich schließe. Es gibt einen super Bibelvers im 2. Korintherbrief. Wenn du das Evangelium weitergeben möchtest und du weißt nicht genau, wie du das machst, hier ist ein Vers, mit dem du das super tun kannst. 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, denn er, Jesus, hat den, der von keiner Sünde wusste, also Gott, denn nicht Jesus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit die vor Gott gilt. Nochmal, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der den Kelch eigentlich nicht trinken musste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden zu ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also wir sind gerecht gemacht worden. Wir sind mehr als okay oder unter dem Durchschnitt des Bösen. Wir sind dadurch ganz und gar gerecht. Dieser eine Vers transportiert das ganze Evangelium und das müssen wir weitergeben. Lasst uns das machen. Das ist das, wie wir darauf reagieren sollten. Diese zwei einfachen Punkte. Beziehung mit Jesus annehmen, heißt unsere Hoffnungslosigkeit aufgeben. Und dann können wir das von Herzen sagen. Das, was ich nicht haben kann. Das, was ich als Christ nicht haben kann. Hoffnungslosigkeit. Und das weitergeben. Anderen. Lass uns gemeinsam beten. Steht ruhig auf dazu. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die Gebete im Garten Gethsemane, was wir daraus lesen dürfen, was wir sehen dürfen, was das für uns bedeutet. Und ja, Jesus, dass wir sehen dürfen, wie du gebetet hast und was du auch durchlitten hast. Dass du nicht zu jeder Zeit als Mensch immer der Starke gewesen bist und unverwundet durchs Leben gegangen bist, sondern Herr, dass du dich ins Gebet begeben hast, dass du diese Kraft auftanken musstest und dass du für uns diesen Kelch getrunken hast. Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ja, lass uns erkennen, was das wirklich meint. Lass uns das wirklich fühlen, auch wenn wir dieses Leid gerade nicht erfahren. Vater, diesen Kelch, den müssen wir alle irgendwann trinken, weil wir alle gottlos sind. Ja, wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen, dass du ihn für uns trinkst. Oh Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das getan hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir davon lesen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und danke dir für diese Verse heute Morgen. Und Vater, ich bete hier für jeden, der dieses Geschenk, dieses kostbare Öl noch nicht gekostet hat, dass du es ihm oder ihr zuteil werden lässt, dass diese Person heute mit jemand spricht und dieses Geschenk annimmt. Und Vater, lass uns diese Nachricht auch weitergeben, egal wie es uns geht. Und lass uns das nicht nur in Zeiten der Freude tun. Lass uns das weitergeben, weil wir wissen, es ist unser Auftrag und weil wir wissen, es ist so gut. Vater, bitte schreibe uns das ganz deutlich ins Herz. Mach, dass das jeder von heute mitnimmt. Und ja, da bitte ich dich um deinen Segen, wenn wir das tun, wenn wir wirklich unter deinem Auftrag durch die Welt gehen, dass du uns dabei ganz reich segnest. Amen.